Ich würde gerne noch für die Predigt beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du Christian jetzt hier so spontan die Möglichkeit gegeben hast, dass er hier predigen kann, dass du ihn ausgerüstet hast, dass du ihm deinen Segen schenkst. Öffne du unsere Herzen für dein Wort, dass du jetzt durch Christian zu uns sprechen möchtest. Und gebrauche du Christian. Amen.
Amen. Christus und Christian, zwei gute Freunde. Ja, als ich in der Predigtvorbereitung ja, ich habe die eine Seite ist rausgefallen tatsächlich, aber das liegt auch daran, dass das nicht meine Bibel ist, meine gedruckte Bibel. Ich habe heute nur meine digitale dabei gehabt und deswegen wird es insofern ein absolutes Novum heute Morgen. Ich predige zum ersten Mal aus einer fremden Bibel. Mal gucken, was dabei herauskommt. Entschuldigt bitte, ich muss etwas höher. Der Predigttext, der es jetzt heute Morgen geworden ist, kommt aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Und ich bin an diesem Text hängen geblieben, weil es etwas damit zu tun hat, wenn dieser Text etwas damit zu tun hat, was unser Leben uns tatsächlich ständig von uns fordert. Nämlich aufzubrechen. Das kann mal sein, dass wir als Gemeinde aufbrechen müssen und tatsächlich kommen wir vielleicht in eine solche Situation hinein. Manche haben es vielleicht mitbekommen, am vergangenen Sonntag hat Julian Kaiser davon erzählt, unser Pastor, dass er angefragt worden ist von einer anderen Gemeinde von uns, um dort eventuell als Pastor zu arbeiten in Zukunft. Und er hat das selber nicht gesucht, also er hat sich nicht beworben, er wollte nicht weg, sondern er ist eben angefragt worden von außen und das hat ihn nachdenklich gemacht, weshalb er sich dem stellen möchte. Das heißt also, es kann sein, dass wir als Gemeinde nochmal aufbrechen in eine neue Phase. Es kann aber auch sein, dass er bleibt und vielleicht brechen wir dann auch nochmal zusammen auf, weil es nochmal neu so sein wird, dass wir Ja zueinander sagen. Und von daher auch nochmal neu die Frage stellen, und in so einem Prozess sind wir als Gemeinde ja tatsächlich auch drin, was ist eigentlich unser Auftrag hier in Winnenden, im Rems-Murr-Kreis? Was ist das, was Gott uns aufs Herz legt? Das betrifft manchmal die Gemeinde als Ganze, aber es betrifft auch jeden Menschen einzeln. Nämlich diese Frage danach, wo ist Gott mit dir unterwegs an einer Stelle, wo er vielleicht auch dich herausfordern möchte, nochmal anders aufzubrechen? Dich vielleicht nochmal neu zu positionieren, vielleicht nochmal andere Wege zu gehen in der Art und Weise, wie du vielleicht Beziehungen gestaltest in deiner Nachbarschaft mit Freunden oder vielleicht beruflich oder vielleicht familiär. Vielleicht auch damit, dass du dich nochmal aufmachen sollst zu einem anderen Menschen, weil da vielleicht noch etwas zu klären ist. Aufbruchssituationen sind immer wieder Teil unseres Alltags. Und deswegen bin ich an diesem Text vorhin hängen geblieben, weil ich dachte, ja, diese Aufbruchssituationen sind aber auch immer wieder Chancen. Sie sind Chancen auf Veränderungen und auch darauf hin, dass wir erleben können, dass Gott etwas tut. Schauen wir auf einer der populärsten Aufbruchsgeschichten in der Bibel schlechthin und versuchen von daher mal zu lernen, wie Gott in diesen Situationen mit diesen Menschen umgeht und dieser Mensch darauf reagiert. Vielleicht bräuchte ich doch einen Schluck Wasser. Ja. Ich merke, dass die Stimme und ich hoffe, ich muss nicht zu oft hier reinräuspern. Ich lese uns den Predigttext, bitte euch dazu aufzustehen. Ich möchte dann anschließend noch mal beten. Der Herr sprach zu Abraham: Verlass dein Land und deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Denn ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will die segnen, die dich segnen und wer dich verflucht, den will ich verfluchen und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Ich lese nochmal. Der Herr sprach zu Abraham, 1. Mose 12, 1 bis 3. Verlass dein Land und deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Denn ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will die segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den will ich verfluchen, und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese Aufbruchssituation, die du im Leben des Abraham geschaffen hast. Und ich will dir danken dafür, dass sie so festgehalten ist. Und ich möchte dich darum bitten, dass die Worte, die du damals zu Abraham gesprochen hast, auch für uns lebendige Worte werden. Dass du dich zu deinem Wort stellst, das treu und verlässlich ist, und dass wir darin deine Güte erleben, dass du dich uns zuwendest und uns Gedanken von dir her schenkst. Herr, ich bitte dich darum, bitte segne das Reden und bitte segne das Hören. Amen. Dieser Text, dieses Wort von Gott ist eines der wichtigsten aus der Bibel. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich weiß nicht, ob sich das statistisch belegen lässt, auch theologisch vielleicht würde der eine oder andere sagen, warum ausgerechnet dieser Text. Aber tatsächlich glaube ich, dass er einer der wichtigsten Texte der Bibel ist. Warum? Weil sich Gott hier in einer Art und Weise offenbart, die Wirkung gezeigt hat, die den Menschen, dem er sich offenbart, nicht unberührt gelassen hat. Deshalb, weil Gott sich hier in einer Art und Weise offenbart, wie er es nie zuvor getan hat. In der Geschichte, in all dem, was wir in der Bibel lesen. Und insofern ist das tatsächlich ein Text, wo es sich lohnt, mal ganz besonders und ganz fokussiert drauf zu gucken. Denn hier wendet sich Gott Abraham zu und gibt ihm Einblick in sein Wesen. Er gibt ihm Einblick darin, wer er ist, sein Charakter, das, was ihm wichtig ist, Prinzipien, die ihm wichtig sind und die für ein Leben mit ihm gelten können. Gott stellt sich vor als Gott der persönlichen Beziehung. Er stellt sich vor als ein Gott, der einen Plan mit einem Menschen hat. Er stellt sich vor als ein Gott, der zu dem Menschen steht und diesem Menschen eine persönliche Verheißung schenkt, die weit über das hinausreicht, was ihn persönlich betroffen hat. Denn er sagt zu ihm, in dir werden alle Menschen gesegnet sein. Das heißt, Gott fängt hier etwas an, was Wirkung gezeigt hat bis heute. Ganz kurz, Genesis 12, also 1. Buch Mose, Kapitel 12, was vorher geschah. Warum ist das hier tatsächlich etwas Neues, auch in der Art und Weise, wie Gott sich vorstellt? Das Buch Genesis ist ein Buch, das eigentlich so gut anfängt. Das so schön anfängt. Gott schafft die Welt und in diese Welt hinein setzt er Adam und Eva als die beiden ersten Menschen. Und er setzt sie nicht einfach wie Objekte in einen Spielzeuggarten, sondern er schafft diesen Menschen, um mit ihnen Beziehung zu haben, innige Beziehung zu haben, intakte Beziehung zu haben, gemeinsam zu leben. Aber schon nach wenigen Kapiteln kommt es tatsächlich zum Bruch zwischen Gott und dem Menschen. Mord und Totschlag sind die Folge. Adam und Eva müssen das Paradies verlassen. Übrigens, kleine Klammerbemerkung, wer genau liest, kann entdecken, dass es nicht darum ging, Adam und Eva zu bestrafen, weshalb sie den Garten Eden verlassen mussten, sondern um zu verhindern, dass sie vom Baum des Lebens essen und dann für immer verloren sein würden. Lest die Geschichte nochmal nach, lohnt sich. Wie geht's weiter? Mord und Totschlag sind die Folge, der Kain und der Abel, die Brudermordsgeschichte. Die Welt, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat, gerät aus den Fugen. Und das, was am Anfang mal so intakt war, wird kaputt. Die Welt kommt nicht zur Ruhe. Gott macht zwar einen Neuanfang mit Noach, diese Geschichte, über die ich immer wieder stolpern muss, weil so viele Kinderbibeln sie ja gerne zeigen, als Tierrettungsgeschichte, die aber eigentlich eine Menschheitvernichtungsgeschichte ist. Gott macht nochmal einen Neuanfang, Doch trotzdem wächst das Durcheinander. Turmbau zu Babel, eine Geschichte an die Erinnerung der Menschheit, wie sie in Vielfalt sich ausbreitet über die ganze Welt. Und dann kommt auf einmal kurz vor unserem Kapitel ein sogenanntes Geschlechtsregister. Eine Zeit, in der letztlich beschrieben wird, wie Generation von Generation weitergelebt hat, aber wir erfahren eigentlich nichts Konkretes darüber, was da passiert ist. Es ist eine Zeit, die im gewissen Sinne im Dunkeln liegt. Und dann auf einmal in diese Phase hinein, wo wir nichts Konkretes erfahren werden, spricht Gott. Und zwar so konkret, dass dieser Mann Abraham nicht anders kann, als hinzuhören. Er begegnet Gott und seine ganze Familiengeschichte wird auf den Kopf gestellt. Entsprechend wichtig ist es, dass wir an dieser Erstbegegnung, nennen wir sie mal, die Begegnung der anderen Art, ein wenig verweilen und dann von daher mal fragen, was offenbart Gott hier eigentlich über sich und sein Wesen und was hat daraus auch für uns eben Bestand. Noch einmal der Text, wie gesagt, so fast Vogelflugperspektive und auf einmal so ganz tief rein. Und so ganz tief rein beginnt damit, und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot, sein Neffe, zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Aufbrechen. Zwei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Das erste heißt aufbrechen. Ich habe das mal genannt, das Gehgehen Gottes. Das Gehgehen Gottes. Alle, die schon mal Genetik hatten, wissen, dass es bei der Genetik darum geht, dass eben ein Code, der besteht im Endeffekt aus vier Grundbaustoffen, Bausteinen, dass ein genetischer Code angelegt ist und da ist sozusagen das Programm drin. Das ist das, was einen ausmacht. Die kleinste Einheit, die das Wesen eines Menschen bestimmt oder eines Tieres, eines Organismus. Ich habe mir erlaubt, das mal so auf Gott zu übertragen, weil eben tatsächlich dieses Gehgehen etwas ist, was irgendwie Gott zu kennzeichnen scheint, zumindest wenn er mit Menschen in Berührung kommt. Er fordert sie nämlich ständig auf, geht, brecht auf, bleibt nicht zu Hause auf der Couch sitzen, macht euch auf den Weg. Das ist das erste Merkmal, auf das ich eingehen möchte, von zweien. Wer Gott kennenlernt, macht sich auf den Weg. Aufbruch aus einer vielleicht sicheren Lebenssituation in eine unsichere. Aufbruch aus der Komfortzone, Aufbruch in das Unbekannte. Wer sich auf die Beziehung mit Gott einlässt, der weiß nicht, was auf ihn zukommt. Der gibt die Kontrolle aus der Hand. Ich meine, man könnte manchmal denken, man hat die Kontrolle. Wahrscheinlich ist es sowieso eine Illusion, zu glauben, dass man alles unter Kontrolle haben könnte. Aber wer mit Gott sich auf den Weg begibt, der sagt, meine Kontrolle, meine Wegkontrolle soll in Gottes Hand liegen. Versetzen wir uns in Abrahams Situation. 75 Jahre alt, in zweiter Generation in Haran, dem Ort, wo sie wohnten, offensichtlich sesshaft und wohlhabend. Doch dann begegnet dieser ältere Herr, nennen wir ihn mal, ich muss mich gerade an meinen Geburtstag zurückerinnern, als mir meine älteste Tochter im Hausflur begegnete und mir sagte, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa, du alter Sack. Wo ich so dachte, ja, mit 48 Jahren ist man schon nicht mehr so ganz jung, aber 75 Jahre und dann aufbrechen. Und zwar nochmal so richtig. Er begegnet Gott und diese Begegnung verändert ihn. Offensichtlich lässt ihn das nicht unberührt. Offensichtlich kann er nicht weghören. Offensichtlich kann er nicht es sein lassen. Offensichtlich kann er nicht die Hände in den Schoß legen, sondern er packt seine sieben Sachen, zieht los und stellt sein Leben nochmal ganz auf den Kopf. Warum? Warum macht jemand sowas? Weil er gemerkt hat, dass Gottes Sache wichtiger ist als seine eigene Sache. weil er gemerkt hat, dass das, was Gott ihm hier geben will, größer ist als das, was er sich hätte vorstellen können. Und weil er davon nicht ablassen kann und möchte. Ob Abrahams Aufbruch mutig und voller Zuversicht war oder zaghaft und sorgenvoll, wissen wir nicht. Darüber schweigt sich die Bibel aus. Aber diese Begegnung mit Gott hat ihn offensichtlich so gepackt, dass er nicht anders kann, als loszuziehen. Und auf einmal wird Gottes Plan für ihn Lebenserfüllung. Zugleich erkennt er, ob Gott hält, was er verspricht, weiß ich erst, wenn ich mich aufmache. Ob diese Zusage, ich will dir ein Land zeigen, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen, ich will dir einen großen Namen geben, ich will segnen und verfluchen, wer dich segnet und verflucht, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, das hängt davon ab, dass er sich aufmacht. Dass er bereit ist zu gehen, dass er dieses Gehen Gottes in sich wirken lässt. Wenn wir auf andere Personen in der Bibel schauen, dann scheint das tatsächlich ein Muster zu sein. Mose, Josua, die Propheten, Amos, Jona, alles Menschen, die Gott herausgefordert hat, aufzubrechen. Und tatsächlich auch im Missionsbefehl, geht hin in alle Welt. Das sagt er zu einer Jüngertruppe, die erstmal nichts anderes zu tun hat, als sich anschließend in Jerusalem in einen Raum einzuschließen. Geh, mach dich auf. Es scheint, als Gott von seinen Leuten und somit auch von uns eine Art Gehstruktur erwartet. Also, dass wir das wirklich als Teil unseres Systems machen, zu gehen und rauszugehen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns fast schwer tun, diese Verheißung Gottes zu erleben, weil wir stattdessen Kommstrukturen lieben. Wir lieben es, dass wir da sitzen und sagen, kommt doch zu uns. Wir sind doch so nett. Kommt doch zu uns. Wir haben ein ganz tolles Angebot für dich. Ein super Vortrag, tolle Lieder. Wir haben auch einen schicken Flyer dazu gemacht. Wir verteilen diese Flyer. Aber wissen wir eigentlich, ob das, was wir da anbieten, wirklich zu den Menschen passt, denen wir das in die Hand drücken? Wissen wir, wie es ihnen geht? Wissen wir, was sie brauchen? Und doch wollen wir, dass sie zu uns kommen. Versteh mich nicht falsch. Ich bin nicht dafür, sämtliche Gottesdienste zu beenden. Aber ich kann mich an eine Gemeinde erinnern, die gesagt hat, wir sind so aufgesogen von unseren gemeindeinternen Programmen, dass wir mal entscheiden, für ein Jahr machen wir nichts an Veranstaltungen. Ich glaube, sie haben sich einmal im Monat zum Gottesdienst getroffen. Aber sonst haben sie ihre ganzen Gemeindemitglieder freigesetzt zu gehen. In Sportvereine, in Elternbeiräte, in dem Umfeld, in der Nachbarschaft, Zeit zu haben mit den Menschen. Das ist so ein hohes Gut. Kennt ihr eure Nachbarn? Wisst ihr, wer gegenüber wohnt? Habt ihr Zeit für sie? Geht ihr zu ihnen hin? Ich habe mich während des Studiums mit einer Kommilitonin aus dem ich habe Lehramt Biologie und Theologie studiert, bevor ich dann in Theologie nochmal einen Schwerpunkt gemacht habe. Und eine Kommilitonin von mir aus dem Biologiestudium, wir haben uns gut verstanden. Und wir haben uns so gut verstanden, dass wir immer wieder auch mal über persönliche Dinge des Lebens gesprochen haben. Und wir haben dann so einen offenen Abend mal mit unserer christlichen Hochschulgruppe gemacht und da habe ich sie auch eingeladen, kommen. Und wir haben abends zusammengesessen, sie ist tatsächlich gekommen, wir haben dann zusammengesessen in der kleinen Runde und haben uns ausgetauscht über den Sinn des Lebens und als wir mit dem Rad zurückfuhren, sagte sie dann irgendwann mal, Christian, ich glaube, ich müsste eigentlich mehr aus der Bibel wissen. Da habe ich gesagt, oh Herr, diese Steilvorlage, okay. Ja, wenn du möchtest, dann können wir uns tatsächlich gerne mal so alle 3 Wochen treffen und zusammen in der Bibel lesen. Ich dachte, was sagt sie jetzt? Sie sagt, das ist eine gute Idee. Ich dachte, okay. Was habe ich dann gemacht? Ich bin jedes Mal zu ihr gegangen, zum gemeinsamen Bibellesen. Wir haben einfach zusammen dann Matthäus-Evangelium angefangen zu lesen und haben von vorne weitergelesen. Aber was mir wichtig war, war tatsächlich zu ihr zu gehen, weil ich wollte, dass in ihrem WG-Zimmer Gottes Wort auftaucht. Und tatsächlich, wenn ich dann kam, irgendwann sah ich, die Bibel lag auf dem Nachttisch. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir zu den Menschen gehen und ob wir das Wort Gottes in ihr Leben hineinbringen oder ob wir erwarten, dass sie zu uns kommen. Und wenn sie nicht kommen, dann ist es ihr Problem. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Gott erwartet von uns, dass wir aufbrechen und dass wir losgehen. Jesus Christus hat das immer wieder gemacht. Er ist losgegangen, er ist umhergezogen zu den Menschen und er hat ihnen das Evangelium gebracht. Losgehen und erleben, wie sich Verheißung erfüllt, das Gehen Gottes wirken lassen. Ich glaube, das ist etwas, dem wir uns stellen dürfen und wo wir auch nochmal nachdenken dürfen. Gibt es Punkte, wo wir aufbrechen können, ganz persönlich, jeder für sich, bei den Nachbarn oder eben auch im Blick für uns als Gemeinde, Aufbruchssituationen, zu den Menschen gehen. Das Zweite, worauf ich eingehen möchte, das zweite Gehen, ist das Geben-Gehen Gottes. Das ist immer schön, wenn alles so mit Buchstaben funktioniert. Ne? Das Gehen Gottes und das Geben-Gehen Gottes. Segen. Segen. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hört ihr, wie oft das Wort Segen hier drin auftaucht in dem Text? Segen. Was ist das? Es ist die besondere Zuwendung Gottes zu seinen Geschöpfen, durch die er ihnen Kraft, Leben und Wohlergehen schenkt.